Ja, moin moin. Ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder in eurer Mitte sein darf. Beim letzten Mal, da war ich echt genervt. Das Wetter war schön und dann kam da Glatteiswarnung. Meine Frau, du fährst nicht. Will nicht, dass du fährst mit voll Glatteis. Und dann ging das leider nicht. Aber die Predigt, die ist nicht verloren. Die habe ich gespeichert, also die kommt heute daneben. Also die ist jetzt nicht aufgehoben, aber nicht aufgeschoben. Aber vorher ein paar Worte zu der aktuellen Situation. Ich weiß noch, als der Ukraine-Krieg damals anfing, da waren wir in der Prezer Gemeinde und da hat er irgendwie über Lobpreis und Segen gesprochen. Da habe ich gedacht, hey, der hat gerade einen Krieg angefangen und der erwähnt das noch nicht mal. So nach dem Motto, dass wir dafür beten oder so. Und ich meine, in der Zwischenzeit ist ja viel passiert. Es sind x-tausend Leute umgebracht worden vom iranischen Regime. Nur weil sie demonstriert haben. Mittlerweile sind unglaublich viel Bomben und was weiß ich da gefallen. Und da geht es richtig ab. Und über den Trump wird geschimpft ohne Ende. Über Israel wird geschimpft ohne Ende. Und dass da so viele Leute erschossen worden, das ist nicht ganz so schlimm. So, da waren sie nicht auf der Straße, die ganzen Regenbogen. Und Anti-Israel und Gaza-Vertreter. Da merkt man schon, wie verlogen das alles ist. Ich habe mal vor 10 Jahren ungefähr. Ja, vor 10 Jahren, das habe ich fotografiert. Wir sind spazieren gegangen und plötzlich war in den Wolken ein Widder. Ein riesiger Widder. Ich habe den fotografiert, habe den meinen Ex-Pastor geschickt. Ich sage, guck mal hier, ich hab extra im Internet nochmal geguckt, wie ein Widder aussieht und tatsächlich total ähnlich so. Und dann hat er mir gesagt, ja, es gibt dann Daniel 8 eine Weissagung, dass Elam, sprich Iran, sprich Persien, eines Tages zerstört wird oder niedergerungen wird. Und ich habe eben extra nochmal nachgelesen, da steht wirklich, da kommt ein Ziegenbock aus dem Westen, angeflogen, berührt den Boden nicht und macht den wieder nieder. Und Iran, es sind eigentlich zwei Völker, die Meder und die Perser. Und im Alten Testament wird auch oft von Elam gesprochen. Und mir scheint das so, als könnte diese Weissagung, also als hätte ich da ein prophetisches Bild im Himmel gesehen. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber es ist schon merkwürdig irgendwie. Ne? Und was da jetzt abgeht, auch im Jeremia steht, dass der Herr Elam verzagt machen wird und zum Schluss wird aber Elam auch wieder gesegnet sein von Gott. Und wir wissen, im Dritten Reich, irgendwann war das vorbei. Wir wissen von Saddam Hussein, irgendwann war das vorbei. Wir wissen von Stalin und seinen Leuten, irgendwann war das vorbei. Und ich habe den ganz starken Eindruck, dass es für die Mullahs, die haben jetzt, glaube ich, 47 Jahre jetzt Spaß gehabt, die Leute zu knechten und zu quälen. Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist. Und ich glaube, dass Trump im Augenblick, lass ihn sein, wie er ist. Klar ist das ein Psychopath und was weiß ich alles. Aber Gott, der ist im Augenblick Gottes Werkzeug. Der ist der Einzige, der sich das traut, denen die Stirn zu bieten. Aber das nur dazu. Ich muss, alles, was ich jetzt gesagt habe, muss auch so nicht 100% stimmen. Ne, also da ist jetzt keine Lehre oder so, ist nur so, ich wollte ein paar Anmerkungen dazu machen, weil das ja ganz aktuell ist und uns auch bewegt und auch teilweise ängstigt, möglicherweise. Ja, als ich vor 2 oder 3 Monaten darüber nachdachte, welche Predigt jetzt dran ist, da hat Gott mich zu dem Thema Tempel geführt. Und ja, es war ganz interessant. Ich habe die Bibel dann durchforstet nach diesem auf dieses Thema hin. Kann man es irgendwie ein bisschen. Ah ja, so ist es gut. Das ist ziemlich wichtig.
Aber das Mikro brauchst du schon ein bisschen.
Ja, okay. Das Mikro. Ja, okay. Das sehe ich ein. Gehen wir erstmal kurz ins Neue Testament. Als Grundbaustelle, Bibelstelle sozusagen. Und zwar lesen wir im 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigemacht und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also mit eurem Leib oder an eurem Leib Ehre. Ja, Jesus, bitte dich, dass ich die richtigen Sachen hier weitergebe und dass das auch verstanden wird, was du sagen möchtest. Amen. Ja, das ist im 1. Korinther 6 steht das, aber in der Bibel ist viel mehr von Tempeln die Rede und ich möchte, bevor ich erkläre oder sagen möchte, was das für uns jetzt bedeutet. Für mich ist es immer ganz wichtig, alles, was in der Bibel steht, wenn ich das lese, das hat immer was mit uns zu tun. Das ist nicht nur ein spannendes Buch oder eine interessante Geschlechtszurückverfolgungsgeschichte oder interessante geschichtliche Zusammenhänge, die da gezeigt werden. Auch. Und manchmal ist es halt auch ein bisschen langweilig, wenn da 1000 Namen stehen und man mühsam sich vorkämpft. So. Aber vor allen Dingen hat die Bibel immer was mit uns zu tun. Egal, um welches Thema das geht. Und heute geht es um das Thema Tempel. Und das hat auch was mit uns zu tun. Ihr wisst ja, dass das Volk Israel in der Wüste von Gott geführt wurde. Mit der Feuersäule und mit der Wolkensäule. Und dass Mose den Auftrag bekam, eine Stiftshütte zu bauen. In dieser Stiftshütte sollte der Gottesdienst stattfinden. Und ich will jetzt nicht über die einzelnen Aspekte der Stiftshütte sagen, nur es war eine unglaubliche Meisterleistung, sowohl logistisch als auch von der Herstellung der Materialien und der Säulen und der Randbegrenzung und der Stiftshütte selber. Da kann man nur sagen, Gott muss denen unglaubliche Weisheit gegeben haben, dass die in der Wüste mit relativ wenig Wasser, das sie zur Verfügung hatten, mit relativ wenig Brennholz, was sie zur Verfügung hatten. Allerdings hatten sie reichlich Gold, hatten sie aus Ägypten mitgenommen. Aber trotzdem, in Holland haben sie die Stiftshütte nachgebaut, so viel ich weiß. Kann auch sein, in Amerika auch. Und mit unseren heutigen Möglichkeiten ein unglaublicher Aufwand. Und das haben die hingekriegt. So, aber Gott hat ja auch von sich gesagt, ich wohne nicht im Tempel und ich wohne auch nicht in irgendeinem Haus. Das war nur, um den Leuten einen Anhaltspunkt zu geben. Damit die Leute, ja, wir brauchen immer irgendwas, was wir angucken können oder so, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Der Teufel machte sich das zunutze durch Götzendienst, indem er in allen Völkern irgendwelche Statuen oder andere Dinge gemacht hat oder kreieren ließ, damit die Leute das anbeten. Und wenn sie die Sonne angebetet haben oder einen Berg angebetet haben, Hauptsache nicht den lebendigen Gott. Dennoch war es Gott wohlgefällig, dass David ihm einen Tempel bauen wollte. Aber Gott sagte zu David, tut mir leid, Freund, du hast sehr viel Kriege geführt, du hast sehr viel Blut vergossen und ich möchte nicht, dass du den Tempel baust, sondern dein Sohn soll das machen. Und Salomo war der König, der nur sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, Krieg geführt hat. Ganz bisschen ist er nur zu sehen. Unter seiner Herrschaft war totaler Frieden. Und David hatte ihm schon die Baumaterialien bereitstellen lassen im großen Stil. Salomo bekam dann noch von einem benachbarten König aus dem Libanon auch noch reichlich geliefert an Holz und so weiter. Und da wurde der Tempel gebaut. Ich mache mal kurz Station hier. Vorbereitung zum Tempelbau. Der König, der Salomo, der ihn unterstützte, das war König Hiram von Tyros. Der war ein guter Freund von David gewesen und der half Salomo. Also Gott macht das manchmal auch das Umgekehrte, uns helfen, wenn wir das jetzt mal auf unser Leben übertragen wollen. Ich bin jetzt noch nicht so weit zu erklären, was Tempel jetzt für uns genau bedeutet. Da müsst ihr noch einen Moment Geduld haben. Aber wir sehen in dieser Bibelstelle schon, dass auch Umgekehrte manchmal uns helfen. Dass Gott Türen aufmacht, wo wir es gar nicht glauben. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt. König Salomo, lesen wir im Vers 27, im 5. Kapitel des 1. Könige. Also 1. Könige 5, Vers 27. König Salomo ließ im ganzen Israel 30.000 Leute zum Frondienst ausheben und stellte sie unter die Leitung Adonirams. Jeweils 10.000 mussten einen Monat lang auf dem Libanon arbeiten, dann durften sie für 2 Monate nach Hause. Darüber hinaus arbeiteten für Salomo in den Bergen Judas 80.000 Steinbrecher, 70.000 Männer, die die Steinböcke abtransportierten. Dazu kamen 3.300 Aufseher und so weiter und so weiter. Und da wird darüber berichtet, wie die Steine zugeschnitten wurden. Man kann sich das nicht vorstellen, den Aufwand. Wenn man das mit heutigen Baumaschinen machen würde. Ich bin ja hier auch auf der Fahrt hierher, bin ich durch Schwarzenbeck gefahren und an anderen Stellen, da wird gebaut, dann wird da wieder eine neue Straße gemacht und da sind riesige Maschinen in Gange. Und das dauert trotzdem manchmal ziemlich lange, bis die mit irgendwas fertig sind. Das müsst ihr euch vorstellen, das haben die da nur mit Manpower. So, und die wiederum, Salomo hat das ja auch so gemacht, ein Monat arbeiten, drei Monate können sie ihre anderen Sachen machen. Das war also auch menschlich, nicht so wie bei den Ägyptern, bei den Pyramiden, wenn einer tot umfiel, kam der nächste und er wurde weitergeschleppt in der glühenden Sonne. Und da war das auch noch menschlich. Und die haben diesen Tempel gebaut zur Ehre Gottes. Im sechsten Kapitel, 84 Jahre waren seit der Befreiung, 480 Jahre waren seit der Befreiung der Israeliten aus Ägypten vergangen. Da begann König Salomo im zweiten Monat seines vierten Regierungsjahres, dem Monat Sif, ein Haus für den Herrn zu bauen. Das Tempelhaus, das er bauen ließ, war 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Vorhalle war ebenso breit wie der Hauptbau und 5 Meter tief. Auf den Mauern ließ er Fensteröffnungen anbringen mit Rahmen und Gittern aus Stein und ließ außen an den Seitenwänden und an der Hinterwand einen mehrstöckigen Anbau aus Holz errichten. Und da wird in lang und breit wird dann beschrieben, wie dieser Tempel aussieht. Wirklich sehr genau wird das beschrieben. Ich lese mal aus Vers 29. Ich kann das wirklich nur anreißen. Das würde zu viel Zeit. Da könnte man eine ganze Einheit drüber machen. Über die prächtigen Innenausstattung. Vers 29. Die Wände des Tempels im Innern waren im äußersten Raum mit geschnitzten Bildern von Cheruben und Palmenbäumen und mit geschnitzten Blüten verziert. Und der Fußboden wurde mit Gold überzogen. Der Eingang zum Allerheiligsten bekam Türflügel aus Olivenholz. Die Türrahmen waren nach innen fünffach abgestuft. Und er wurde alles mit Gold überzogen. Vers 32. Auf den beiden Türflügeln wurden Schnitzereien von Cherubim, Palmbäumen und Blüten. Und die Cherubim und Palmen wurden mit Gold überzogen. Und ich habe mal im Internet recherchiert. Gibt es da irgendwie schon moderne Computergrafiken? Das war ganz interessant. Da gibt es schon Filme jetzt mittlerweile von Christen, die ganz pfiffig das rekonstruiert haben am Rechner. Und da gehst du in diesen Tempel rein, alles glänzt vor Gold und du hast nur eine kleine Lampe angezündet, dann strahlte alles. Und dann kam dahinter das Allerheiligste, wo nur noch die Priester einmal im Jahr rein durften. Und das Ganze war ein Ort der Anbetung und des Gottesdienstes. Die Menschen mussten draußen bleiben, die meisten, nur die Leviten. Die Söhne Aarons durften da drin Dienst machen. Aber das war etwas, da konnten sich die Israeliten, konnten sich das auch bildlich vorstellen. Wurde immer wieder gesagt, Gott wohnt, Gott ist überall. Aber dieser Tempel, den haben wir zu seiner Ehre gebaut, ein Ort der Anbetung. So, den Tempel, den haben wir jetzt behandelt. Kommen wir zum nächsten. Dieser Tempel wurde irgendwann mal ich will jetzt nicht vorweggreifen, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz mich sammeln wieder. Moment, hier haben wir es, alles klar. Das ist nämlich so, dass es nicht in der Bibel chronologisch ist, sondern wir müssen da ein bisschen durchgehen. Kleinen Moment. Wo war das? Da haben wir es. Jeremia 52, Vers 12. Im 19. Regierungsjahr Nebukadnezars, am 10. Tag des 5. Monats, trat Nebusasan, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, einer der engsten Vertrauten des Babylonierkönigs in Jerusalem an. Er ließ den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle vornehmen Häuser Jerusalems niederbrennen. Auch die anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Leute rissen die Mauern der Stadt ringsrum nieder. Und die ganze Bevölkerung wurde verschleppt. Wenige durften überbleiben. Es gab noch eine Zwischenzeit, das erwähne ich jetzt nur kurz. Der Tempel war der erste Tempel, den Salomo gebaut hatte, ist in der Zwischenzeit auch heruntergekommen. Ein Prediger hat mal gesagt, lest mal ruhig die zweite Chronik und die erste Chronik in der Bibel. Ich habe immer die Könige gerne gelesen und auch das erste und zweite Buch Samuel und habe gedacht, was soll die Chronik? Das ist einfach nur eine Wiederholung. Ja, weit gefehlt. In der Chronik stehen zusätzliche wichtige Informationen. Und eine der wichtigen Informationen ist, das kann ich jetzt wirklich aus Zeitgründen nur anreißen, kann nur ermutigen, lest mal die 1. und 2. Chronik, das ist haarsträubend, dann ist da mal ein König, der ist einigermaßen gut und sein Sohn ist dann wieder ganz schlimm und der nächste, der geht so, dann ist da mal wieder ein guter und der nächste ist wieder ganz schlimm und unter anderem wurde der Tempel auch total vernachlässigt zwischendurch und dann gab es ziemlich zum Ende der Fahnenstange, bevor der Tempel später dann zerstört wurde, kam noch mal ein gewisser König Hiskia an die Macht. Und dieser König Hiskia, der hat, bevor der Tempel das erste Mal zerstört wurde, unter anderem, das haben andere Könige auch gemacht, aber der Tempel wurde von ihm restauriert, genauso wie ein gewisser König Joasch, der hat auch den Tempel nochmal restaurieren lassen. Da vergingen ja mehrere hundert Jahre und der Tempel, der wurde ja durch die Witterung und durch, naja, ich meine, ihr wisst ja selber, Bauwerke mussten ein bisschen gepflegt werden. Und da kam ab und zu mal Restaurierungsarbeiten ran. Und ab und zu gab es mal Phasen, wo sich gar keiner drum gekümmert hat. Da gab es eine Königin Atalia, die war ganz schlimm, aber auch andere schlimme Könige, die den Tempel sogar zuschließen ließen und stattdessen wurde dann ein Baalstempel errichtet. Nur eins passierte nicht, der Tempel wurde nicht abgerissen. So, das merken wir uns auch für später. Renovierungsarbeiten und der Tempel wurde nicht abgerissen. So, jetzt haben wir gehört, der Tempel wurde vom König Nebukadnezar niedergerissen oder seinen Leuten halt. Im 1. Könige haben wir eine Entsprechung, 1. Könige 25. Im 8. Vers steht eigentlich fast wortwörtlich dasselbe, dass Nebukadnezar den Tempel des Herrn niederreißen ließ und die vornehmen Häuser verbrennen ließ. Das wird also da auch nochmal explizit gesagt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt ist das jüdische Volk, das ist nach Babylon verschleppt. 70 Jahre lang sind die in der Diaspora. Und ihr kennt die Bibel ja auch. Und sie leiden. Da gibt es ja auch diese, wir sangen Lieder an Babylon, an den Flüssen von Jerusalem. Und dann lesen wir von dem Esra. Und dieser Esra, der unter ihm wurde zumindest in Jerusalem wieder ein Altar gebaut. Aber der Tempel noch nicht. Und dann kommt, Entschuldigung, jetzt war ich durcheinander. Unter Esra wurde der Tempel wieder aufgebaut und dann kam Nehemia und ließ um die Stadt Jerusalem die Stadtmauer bauen. So, es passiert mir auch manchmal, dass ich Daten durcheinander kriege. So, das mögt ihr mir verzeihen. Und da lesen wir in der Bibel vom zweiten Tempel im Buch Esra im 3. Kapitel. Lesen wir, obwohl die Nachbarvölker sie davon abschrecken wollten, errichteten sie den Altar an seiner alten Stelle und brachten jeden Morgen und Herrn und Abend dem Herrn Brandopfer. Ein gewisser Zerubabel bekam den Auftrag, den Tempel aufzubauen. Ich glaube, da habe ich hier sogar schon mal drüber gepredigt. Da wurden die Brandopfer wieder eingeführt. Und am ersten Tag des 7. Monats hatten sie wieder angefangen, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl die Fundamente noch nicht gelegt waren. Und erst gab es nur den Altar und dann kam ein gewisser Zerubabel und ein Joshua, die bekamen dann im 8. Vers den Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen und sie bauten auch. Aber dann kam ein böser König an die Macht, da habe ich hier schon mal drüber gepredigt, Artaxerxes der Erste, und da wurden die Arbeiten im Tempel, Wiederaufbau, behindert. Und das ging ganze 20 Jahre ungefähr. Und als die 20 Jahre um war, da trat der Prophet Haggai und Sascha auf und sagten, komm Jungs, bitte, bitte, baut den Tempel weiter. Hier steht sogar, ich hatte mir aufgeschrieben, 35 Jahre kann das sogar sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Es war auf jeden Fall Jahrzehnte später, haben die gleichen Leute den Tempel weiter aufgebaut. Und der König Kyros von Persien, vom Iran, ausgerechnet, der hat dann nochmal richtig Gas gegeben. Der Tempel soll aufgebaut werden. Und da lesen wir im Esra 6, Vers Vers 14, die Ältesten der Juden konnten den Bau weiterführen. Sie kamen mit der Arbeit gut voran, weil der Prophet Haggai und Haschai in den Auftrag Gottes Mut zusprachen, Halleluja. So vollendeten sie den Bau, wie es der Gott Israels und die persischen Könige Kyros, Darius und Artaxerxes angeordnet hatten. Artaxerxes, der Zweite, war nämlich wieder ein Guter. Ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen mit dem Namen. Und dann war der Tempel fertig. Und ich habe mir das öfters angehört, auch in der Chronik. Dann wurde der eingeweiht und dann die einen Leute, die riefen und schrien vor Freude. Und die anderen, die haben einfach nur ganz laut geweint vor Freude. Und dann steht da, man konnte das nicht auseinanderhalten. Das war so laut, wer weinte jetzt, wer rief einfach vor Freude und jauchzte. Wir halten fest, Tempel wieder aufgebaut, Freude an allen Fronten. So, dann passierte vieles. Die Stadtmauer wurde wieder aufgebaut, dann kam die griechische Periode. Alexander der Große ist ja wirklich sehr bekannt von der Geschichte, eroberte alle möglichen Länder und dann kam die Zeit von den Makkabäern, das ist nicht Bibel, aber gut zu lesen, wie Martin Luther sagt, als Geschichtsbuch halt. Und 400 Jahre später wurde Jesus geboren. Und mittlerweile war etwas geschehen, das wusste ich bis vor kurzem nicht. Ich gucke mir manchmal so Filme an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Alina, mit Israel mit Alina, kann ich nur empfehlen. Das ist eine bekehrte Jüdin, die führt, in X-Videos führt die eigentlich ganz Israel und zeigt die Städten und was da passiert ist. Und die hat richtig Ahnung, muss ich sagen, da ist wenig auszusetzen dran. Und was mir so gar nicht klar wurde, dass der gleiche Herodes, der die Kinder hat töten lassen, und das, also mit anderen Worten, ein ganz schlimmer Mann, ein ganz kranker, schlimmer Mann, der hat auch das Herodion gebaut, der hat unglaublich viel Bauprojekte gemacht in Israel und die meisten Artefakte aus der Jesuszeit, aus der Zeit der Römer und so, gehen auf Herodes den Großen zurück, weil der einfach so viel Bauwerke gemacht hat. Und unter anderem hat er sich überlegt, der Tempel, der sieht ja auch schon ziemlich runtergewohnt aus, hat er den Tempel total aufgebaut. Auf der einen Seite Kinder töten, Juden verfolgen, sich mit den Römern gut stellen, auf der anderen Seite sich bei den Juden lieb Kind machen wollen und den Tempel wieder aufbauen, also ausbessern. So, da ist mir eine Glühlampe aufgegangen, geistlich. Das hat alles eine Symbolik. Da habe ich gedacht, jetzt war der Tempel in einer größeren Pracht da wie vorher unter Herodes. Und die meisten von euch wissen das, dass 70 nach Christus haben die Römer, weil Aufstände stattfanden und die Römer, die waren, das war nicht ihre Art, dass sie Sachen durchgehen ließen. Das konnten die nicht. Da gab es eine Gruppe Juden, die haben rebelliert und die haben sich versteckt in Masada und dann haben die eine Rampe gebaut. Da würde man heute mehrere Milliarden Dollar für ausgeben müssen, um so eine Rampe. Das haben die gemacht. Die haben einfach 2 Jahre oder so diese Rampe gebaut und sind sie mit so einem Ding da hoch und dann haben die Juden sich dann letztlich alle Selbstmord haben sie begangen. Also die Römer, die konnten Sachen nicht durchgehen lassen. Hier oben haben sie dann ihre Grenze bekommen, 9 nach Christus. Da gab es dann mal auf die Ohren und da haben sie dann ein bisschen sich zurückhalten müssen dann, weil hier oben, da war zu viel Wald und so viel grimmige Typen mit dicken Äxten und so. Das war dann nicht so das Gebiet der Römer. Die kam besser in der Mittelmeerregion zurecht. Aber da unten war das nicht ihre Art, Dinge durchgehen zu lassen. So, und haben die Juden Aufstand gemacht und dann unter Titus, da wurde Jerusalem richtig platt gemacht. Und Jesus, das zitiere ich jetzt einfach, weil ihr das schon oft genug gehört habt. Das in der Bibelstelle sind bekannt. Er hat gesagt, ich sage euch, zu den staunenden Jüngern, die den herodianischen Tempel so bestaunten, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und da war ja auch sehr viel Gold in dem Tempel. Und es wurde von den Römern der Befehl gegeben, den Tempel nicht anzuzünden. Irgendeiner hat es doch gemacht, aus Versehen. Und dann brannte das alles lichterloh. Und dann gab es ein kleines Problem. Das ganze Gold schmolz und lief schön in die Ritzen rein überall. Und die Römer, wir wollen das Gold haben. Was haben sie also gemacht? Mit dem großen Brecheisen sind sie beigegangen und haben sich überall aus den Ritzen das Gold rausgeholt. Das steht jetzt nicht in der Bibel, das sind einfach Dinge, die geschichtlich ermittelt wurden. Es wird immer mehr jetzt auch offenbar. Vor 14 Jahren gab es keine Artefakte aus der Zeit Davids. Und seit 2 Jahren oder 3 Jahren hat man Tonscherben gefunden, wo auf David hingewiesen wird. Also es wird immer mehr offenbar. Und eben auch das mit dem Tempel. Und der Tempel wurde dann komplett abgerissen, weil man an das Gold ran wollte. Und da hat man sich auch als positiven Nebeneffekt, dann haben die Juden auch nichts mehr, wo sie sich dran erfreuen können. Oder wo sie ihren Glauben sich mit identifizieren können. Und dann, das habe ich jetzt auch erst erfahren, dass Kaiser Hadrian, der würde gut in unsere heutige Zeit passen, so von seinem Sexualleben und so. Ja, und der hat nicht nur in Schottland und überall Gas gegeben, der hat auch in Israel Gas gegeben und der hat Caesarea als eine Stadt bauen lassen, die super heidnisch ist, wo heidnische Götter aufgestellt wurden. Und er hat Jerusalem architektonisch verändern lassen. Da wurde eine riesige Straße gebaut. Das gibt's alles nicht mehr. Ist alles längst vernichtet. Mit Säulen und dass man da durchgehen konnte, wie in Rom, so. Da wollte Jerusalem enthebräisieren wollte alles Jüdische weghaben da und alles, was mit Gott zu tun hatte. Und hat nur so sein Ding da gemacht. Und dann vergingen mittlerweile über 2000 Jahre. Und wenn wir das so sehen, was da jetzt gerade abgeht im Iran und mit Putin und so, da könnte man schon stark denken, wir sind ganz kurz vor Torschluss. Es gibt ein Buch von Roger Libby, 180 erfüllte Prophetien. Das Buch ist 3 oder 4 Jahre alt. Ich habe jetzt eine ganz aktuelle Predigt von ihm gehört. Nicht alles, was er sagt, kann ich nachvollziehen, aber er sagte, mittlerweile müsste er das Buch umschreiben in 185 erfüllte Prophetien. Das geht jetzt immer schneller. Die Zeichen erfüllen sich immer mehr. Und es könnte gut sein, dass wir demnächst entrückt werden. Ich glaube aber, vorher wird es noch eine Erweckung geben. Das glaube ich. Eine kurze, knackige Erweckung wird es noch geben. Und das ist aber meine persönliche Meinung. Es kann auch sein, dass wir noch 30, 40, 50 Jahre haben. Keine Ahnung. Und dann sagt die Bibel, wird da, wo jetzt der Felsendom steht und wo jetzt Jerusalem so ist, wie wir das kennen, wird das tausendjährige Reich anbrechen und dann wird da ein neuer Tempel gebaut. Und der wird ganz detailliert beschrieben, ganz detailliert wirklich, dass man den fast nachbauen kann davon im Buch Hesekiel. Und jetzt erlöse ich euch gleich von dem, was ich gesagt habe, dass ich euch dann noch sage, was die Symbolik mit uns zu tun hat. Bis jetzt war das nur ein bisschen Geschichte und ein bisschen Rekapitulation, aber es hat was mit uns zu tun. Wir lesen mit Hesekiel 40 von der Zukunft Israel. Wenn alles Böse passiert ist, Gog von Magog, wahrscheinlich Russland hat Israel versucht anzugreifen, hat sich dabei selber vernichtet. Ich habe hier in dieser alten Bibel ist ein Grundriss eingezeichnet, aufgrund der genauen Angaben, die das Buch Hesekiel macht. Ich lese nur ganz kurz. Hesekiel 40, Vers 2. In einer Vision führte er mich ins Land Israel und setzte mich auf einen sehr hohen Berg nieder. Auf der Südseite des Berges sah ich so etwas, das wie eine Art Stadt aussah. Am Tor stand ein Mann, der wie Bronze glänzte. In den Händen hielt er eine leinene Messschnur und eine Messlatte. Er sagte zu mir, Mensch, mach deine Augen und Ohren auf und merke dir genau, was ich dir zeige. Denn dazu bist du hierher gebracht worden. Berichte den Leuten von Israel alles, was du hier siehst. Ringsrum war die ganze Anlage von einer Mauer umschlossen. Der Mann maß die Mauer. Sie war eine Messlatte hoch und ebenso dick. Die Messlatte hatte eine Länge von 6 Ellen. Eine Elle ist ungefähr so halber Meter oder so. Und da wird das alles ganz genau beschrieben. Das Osttor, der Vorhof, die übrigen Tore, das Tor des inneren Vorhofs, die einzelnen im inneren Vorhof, das Tempelbauhaus, die Aufbauten im Tempel und so weiter. Das geht bis ins 42. Kapitel. Nein, 44. Kapitel. Da gibt's doch, da werden noch weitere Anweisungen auch gegeben und was die Priester da zu machen haben und so weiter und so weiter. Das ist dann im tausendjährigen Friedensreich. Und da wird dann auch ein Fluss rauskommen und wird Erfrischung geben. Der Strom, der von dem Tempel ausgeht, steht im Hesekiel 47. Da sind Bäume an den Ufer, die das ganze Jahr über grün bringen und immerfort Früchte bringen. Und jetzt muss ich sagen, an der Stelle bin ich ein bisschen überfragt. Das gebe ich ganz ehrlich zu, weil hier wird vom tausendjährigen Friedensreich berichtet. Ich vermute aber bitte, das ist nur eine Vermutung, dass auch in der ewigen Herrlichkeit das in verklärter Form auch noch da sein wird. Einfach als Hinweis auf die Gnade Gottes. Aber ich mag mich irren. Da ist meine Erkenntnis, da gibt es sicherlich Bibellehrer oder andere, die da weitaus mehr zu sagen könnten. Aber das ist für mein Thema heute auch irrelevant, weil jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Was hat das mit uns zu tun? So, gehen wir zurück. Da ist mir wirklich, bei mir ist das im Halbschlaf. Wenn ich abends einschlafe, habe ich immer meine beste Gebetszeit. Manchmal geht das 5 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, manchmal bin ich schon gleich eingeschlafen. Und morgens, wenn ich aufwache, dann döse ich immer noch so ein bisschen. Die kleine dicke Josie liegt da liegt meine Frau und ich döse so ein bisschen und kuschel die kleine Josie ein bisschen. Und dann kommen mir die Gedanken. Und so ist das bei mir. Manchmal auch, wenn ich spazieren gehe oder so. Also es gibt auch andere Situationen. Aber da kommen mir die besten Gedanken eigentlich. Und dann liege ich da eine halbe Stunde und dann muss ich die Bibel mir schnappen und dann habe ich mir die Bibel geschnackt damals und habe die ganzen Zettel hier reingemacht. Und weil mir einfach was klar geworden ist. Wenn im Neuen Testament steht, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und im Alten Testament dauernd von diesem Tempel die Rede ist, dann darf ich annehmen, dass Gott da auch eine Symbolik drin hat. Dass das nicht nur rein geschichtlich und nach Motto, ja, die Israeliten haben gesündigt, da wurde der Tempel vernichtet, dann waren sie wieder gut drauf, da wurde der Tempel wieder aufgebaut, sondern darüber hinaus eine Symbolik, die jeden Einzelnen von uns ganz persönlich betrifft. Und habe ich mir so gedacht, da haben wir den Tempel Salomos. Der Tempel Salomos ist für mich ein Bild auf Bekehrung, auf die Wiedergeburt, auf die Neuwerdung des inneren Menschen. Da sind lauter Steine und lauter Zedern, das ist alles noch nicht zusammengebaut und er wird mit ganz viel Aufwand, und Jesus hat ganz viel Aufwand getrieben, um uns zu retten, als er am Kreuz hing, als er sein Blut vergoss und sein Fleisch gab. Das war ein unheimlicher Aufwand für ihn. Und so wie der Salomo mit seinen Leuten einen unheimlichen Aufwand hatten, diesen ersten Tempel überhaupt zu bauen, und der war prächtig und der war voller Gold und was weiß ich, der strahlte, der war weithin sichtbar. So ist das, wenn wir uns bekehren in unserer Verwandtschaft, ist das weithin sichtbar. Es sei denn, wir machen dem Christsein Geheimstufe 1. So. Aber normal ist es so, dass man den Mund ja nicht so recht halten kann. Und als Frischbekehrter macht man dann vielleicht auch so manche Fehler. Aber Fakt ist, also bei mir war es so, und bei vielen anderen, die ich kenne, war es auch so, dass die meisten Leute einen anfingen zu verspotten oder zu verfolgen oder zu, ja, so ein bisschen so, da muss man jetzt vorsichtig sein mit dem, der ist jetzt in der Sekte und so weiter. Auch damals schon, ohne diese Sachen, da waren wir auch schon in der Sekte. Einfach nur, weil wir von Jesus geredet haben, ne, waren wir schon in der Sekte. Okay, das ist mir sowas von egal, was ihr denkt. Ich weiß, dass ich den Herrn im Herzen habe. Und ein Teil der Menschen sind dann aber offen und wollen mehr davon wissen. Und so wie das Volk Israel diesen Tempel ganz klar so vor sich sah, so sehen unsere Mitmenschen uns ganz klar den Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sind anders. Wir bemühen uns nicht mehr in dem Rücken zu reden. Jo, das passiert und wir fallen auf die Nase, ja. Und ich habe auch in den Gebeten gehört und in meine eigenen Gebete auch, ja, wir sind schwach. Wir haben eine Situation in der Familie gehabt. Ein Wort gibt das andere. Tochter ist zu Besuch. Wir freuen uns alle total und ein Missverständnis. Und ein Wort gibt das andere. Und ich hau meiner Frau so. Ich sag, Mensch, einfach ruhig, lass das mal so stehen. Dann hat sie zum Glück auch gemacht. Und dann deeskalierte sich das wieder. Aber oft genug hat man mitgekriegt, so, wenn Streit ist, ein Wort gibt das andere. Man weiß ganz genau, das ist jetzt total verkehrt, dass ich jetzt zurückbeuge. Und man macht es trotzdem. Und dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Hoffentlich kennt ihr das nicht so, ich kenne das leider. Und das ist, hinterher ärgert man sich ohne Ende. Und dann ist das so, wie Paulus im Römer 6 schreibt, was ich nicht tue, das, was ich nicht will, das tue ich, und was ich will, das tue ich nicht. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich von diesem Plappermaul befreien, zum Beispiel? Oder, es gibt so viele andere Dinge, wo man eigentlich genau weiß, man sollte das jetzt machen, man sollte da und da mal Stellung beziehen. Ich habe einmal in der Firma, ganz feige geschwiegen, wo irgendwie, das ist schon Jahre her, aber da wurde was gesagt, was so ein bisschen gegen Gott war, und ich habe einfach den Mund gehalten, habe mich nachher so geärgert. Oder auch andere Situationen einfach, wo man sich einen Film anguckt, wo man wirklich weiß, das geht gar nicht, und andere Dinge. Aber wir dürfen auch Buße tun, und da haben wir das jetzt mit den Renovierungsarbeiten. Es gab einige, also mindestens zwei Könige, die den Tempel von Grund auf renovierten, und dann sah der wieder genauso schön aus wie vorher. So, jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt das, wenn man gesündigt hat oder wenn man schlechte Gedanken hatte oder einfach auch so depressive, du siehst die Nachrichten und du siehst das ganze Negative und plötzlich kommst du da nicht mehr gegen an und kannst dich nicht mehr so über den Herrn freuen und kannst dich nicht mehr über die Errettung so freuen, und das Negative nimmt einen so in Beschlag, ohne dass man jetzt groß gesündigt hat, fühlt man sich einfach total so und so richtig niedergedrückt und runter. Und dann haben meine Frau, ich zum Beispiel, jetzt erlebt, wir haben Predigten gehört von einem verstorbenen österreichischen Prediger, der war Skilehrer und Bergführer. Und einer meiner Schwiegersöhne hat den sogar live gesehen. Und ich habe bis jetzt noch keine Predigt von dem im Internet gehört, die nicht total aufbauend und stärkend war. Hans-Peter Rohja, ja. Also wirklich, ich muss sagen, dass der predigt ja nicht nur ernst, er ist auch lustig dabei. Der macht auch Späße dabei. Und er ist nicht so bierernst, aber trotzdem bringt er die Botschaft rüber. Und das hat mich so gestärkt. Und es gibt einfach Situationen, da sind wir ganz unten, da haben wir Streit mit jemandem, da geht es uns schlecht, da werden wir von der Gesundheit angefochten. Oder das Auto bleibt irgendwo stehen und nicht schon wieder, kann das angehen. Oh, was das wieder kostet jetzt. Oder irgendwas, wo man wirklich total gestresst und genervt wird. Und dann kann das sein, dass man, bei mir war es so, vor ein paar Jahren habe ich mich so viel mit Politik beschäftigt, dass ich dauermies drauf war, eigentlich. Ich war nur noch genervt. Und hab Jesus nicht mehr im Blickfeld gehabt, nur noch so nebenbei. Und nach dem Motto, ja, das muss ja alles so kommen, aber es war wenig Freude in meinem Leben und viel Frust. Und viel wirklich genervt sein. Ich habe auch dauernd darüber geredet. Und dann kam irgendwann mal der Moment, da musste ich meinen Tempel renovieren, wirklich. Da musste ich Grundschnitt reinbringen. Ich habe gesagt, ich werde jetzt nicht mehr über die Politiker schlecht reden. Grund genug gibt's, aber ich werde es nicht mehr tun. Ich möchte das nicht mehr. Und ich möchte mir auch nicht mehr so viele Nachrichten angucken, nur noch das Nötigste. Und ich möchte einfach mich mehr mit Gott und seiner Liebe beschäftigen. Und gerade durch den Hans-Peter Rohja ist auch klar geworden, wie doll Gott uns überhaupt liebt. Das betont er ganz doll und das möchte ich in Zukunft auch viel mehr betonen. Wenn Gott möchte, dass wir unser geistliches Haus mal wieder renovieren, dann nicht, um uns zu ärgern oder weil er so zornig ist über unsere Sünde und uns wieder mal einen auf den Kopf geben möchte, so wie Thor, der mit dem Hammer schmeißt, sondern er ist einfach traurig, wenn wir falsche Wege gehen. Und er sagt, ich möchte, dass du das ablegst, Kind, weil ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du innerlich Frieden hast. Und das kannst du nicht, wenn du falsche Wege gehst. Und ich will dich jetzt nicht ärgern, wenn ich das und das nicht mehr möchte in deinem Leben. So, Gott liebt uns total. Das fängt schon an, Anfang der Bibel geht er gerne mit Adam spazieren im Wald. Und das lesen wir ganz zum Schluss, bevor Jesus gekreuzigt wird, sagt er, ich hab herzlich danach verlangt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Obwohl er wusste, der Judas wird mich demnächst jetzt verraten und Petrus, da kommt jetzt die Ohrnummer und die Weglaufnummer und mich dreimal verleugnen Nummer, die kommt jetzt gleich. Trotzdem hat er sich herzlich danach gesehnt, sich mit diesen Versagern zu treffen. Und ich habe letztens in der Predigt in La Bö gesagt, das ist so tröstlich, dass das alles genauso eine Pappnasen waren wie wir. Das war nicht die super Überflieger. Es wird dann manchmal gesagt, ja, die Urgemeinde und so, ja, da hat der Heilige Geist gewirkt. Aber die Einzelnen, die waren genauso eine Versager wie wir. Gott hat sich schwache Menschen genommen. Der Hans-Peter Rohja, der zählt da mal die ganzen Leute auf, die Patriarchen, was die alle für Fehler gemacht haben. Wir lesen bei Josua und bei Daniel, da lesen wir nichts, was sie falsch gemacht haben. Weil die Bibel das halt nicht erwähnt, die werden auch Sachen falsch gemacht haben. Und die anderen alle, die haben grobe Fehler gemacht. So, also wir sind da in bester Gesellschaft und Gott liebt uns. Aber es gibt auch Christen, die gibt's auch. Wahrscheinlich kennt ihr da auch welche von. Die vernachlässigen es, den Tempel zu erneuern. Und dann kommt irgendwann so Nebukadnezar von außen und reißt alles nieder. Und dann kann das sein, dass die Umstände so schlimm werden und man hat es versäumt, sich auf Gott auszurichten. Und durch die schlimmen Umstände, die dann zugelassen werden von Gott, flüchtet man sich nicht zu Gott, sondern geht ganz weg. Verbittert. Ich kenne leider einige Beispiele von Leuten, wenn du die triffst, die sind nur bitter. Ja, der Pastor damals und die Gemeinde und die Christen sind alles Heuchler und da wird nur noch so geredet. Hauptsache, man muss den nicht machen. Hauptsache, man muss sich nicht an die eigene Nase fassen. Und das ist sehr, sehr bedauerlich und sehr tragisch, dass es Christen gibt, die diese Kurve dann nicht kriegen. Ich nenne euch einfach nur mal zwei Beispiele. Ich hatte eine Begegnung mit einer Frau, die war früher in meiner Gemeinde, wo ich Pastor war und wo ich nicht der beste Pastor war, leider. Und dann habe ich mich mit der Frau unterhalten, war ganz lieb zu ihr, so, ich bin nicht mehr der ich damals war. Ich war ein schlechter Pastor. Ja, das warst du! So, und dann habe ich während des Gesprächs gemerkt, die hat sich die ganzen 20 Jahre, wo ich die nicht gesehen habe, kein Millimeter weiterentwickelt. Dieselbe Bitterkeit, die gleiche hassigen Ausdrücke, die gleiche negative Ausstrahlung, das gleiche pessimistische, das gleiche nicht auf Jesus gucken, sondern nur die Umstände immer hochheben. Und das andere war, eine Frau, die ist mittlerweile verstorben, die war wirklich, damals, als sie bei uns in der Gemeinde war, die hatte das schon mit ihrem Mundwerk so ein bisschen. Hier ein bisschen Gift spritzen, da ein bisschen schüren, da ein bisschen sticheln. So, das war so die Art von der. Und die ganze Familie war bekehrt und sie auch. Aber irgendwie, die war ziemlich, das war schwierig so. Mit der zu reden, musste man immer aufpassen, was du sagst und so. Dann traf ich die 15 Jahre später wieder, da habe ich Jugendarbeit gemacht in Heigendorf. Und da war das genau das Gleiche. Ich habe mich mit der unterhalten und so. Ich habe mich bemüht, ihr zu zeigen, ich bin nicht mehr so, wie ich damals war. Aber auch, Mensch, wie geht's dir denn? Die gleiche Nummer, alles noch wie früher, die gleiche Bitterkeit, nur noch ein bisschen gesteigert eigentlich. Und ja, das finde ich dramatisch, sowas. Das finde ich, dass Christen sich das selber so antun können. Okay. Aber die Bibel ist ja tröstlich. Es gibt auch für solche Leute Rückkehr. Für diese Frau weiß ich nicht, ob die sich wieder bekehrt hat. Die ist viel zu früh, die ist so alt wie meine Frau gewesen. Die ist vor ein paar Jahren verstorben. Keine Ahnung, ich habe den Kontakt nicht mehr gehabt, ob die im Herrn gestorben ist oder ob die dabei geblieben ist bei der Bitterkeit, weiß ich nicht. Aber hier ist es so, dass die Juden in der Diaspora sind, was ja auch manchmal ein Bild ist auf jemanden, der ganz weit weg von Jesus ist und langsam merkt, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, was ich hier mache. Ich bin jetzt so lange in der Sünde und mache nur, was ich will und bin weg aus der Gemeinde, bin weg von Gott und irgendwie... So, da kommt so langsam der Faktor, so ich muss zurück zu Gott, so wie der verlorene Sohn. Und da ist er unter Esra, im Buch Esra sind die ersten Leute, die zurückkehren. Und er sagt, der Prophet Haggai und Jeschaja, ganz klar, pass auf, der Tempel soll wieder aufgebaut werden. Und dann sind sie gehorsam und da kommt ein neuer König, mittlerweile regiert Persien, die Babyloner sind abgelöst, sind besiegt und mittlerweile ist Persien und dann kommt ein böser König, Artaxerxes der Erste, der sagt, nee, stopp. Und dann sind mindestens 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre Baustopp und dieser Zerubabel, vielleicht war der 21, als er anfing mit dem Tempelbau und jetzt ist er mittlerweile 51 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall spucken die in die Hände und bauen jetzt weiter und jetzt geht das schnell voran. Weißt du, das ist für mich ein Bild auf einen Christ, der sich besinnt. Ein Christ, der sagt, weißt du was, ich will wieder zurück zum Herrn. Und na klar, wird ein Christ, der solche Schritte geht, wieder in die richtige Richtung, natürlich wird der Teufel das nicht einfach so geschehen lassen. Da wird die Kamera, überleg mal die Umstände und du meinst, du willst noch mal Christ werden mit deinem Leben oder guck dir mal die anderen Christen an, da wird irgendwas, wird da auffahren oder mit Finanzen oder Krankheit oder mit Depression, mit irgendwas wird er uns beballern. Und dann kann das sein, dass es einen Baustopp gibt, so. Dass man eine Zeit lang nicht weiterkommt. So. Man hat zwar den guten Willen, ich will wieder mit dem Herrn ganze Sache machen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und dann kommt, das finde ich so toll, dass da steht, Haggai und Jeschaja sprachen ihnen Mut zu. Die haben gesagt, Jungs, ihr schafft das. Das, was ich bei dem Hans-Peter Rohr ja auch immer so gemerkt habe. Der sagt, wenn der Christ sagt, in seiner Lebenssituation, ich bin am Ende, ich schaff's nicht, dann sagt Gott, ja genau, jetzt bist du genau da, wo ich dir wirklich helfen kann. Solange du denkst, du schaffst das alleine, bin ich begrenzt, dir zu helfen. Kann ich dich nur notsegnen, sozusagen. Aber jetzt bist du an dem Punkt, wo ich dir raushelfen kann aus deiner Depression, aus deinen Ängsten. Wie viele Leute haben heute Angst wegen dem Iran und wegen Corona und was weiß ich. Der Teufel macht immer mit irgendwas Angst. Oder aus deinen sündigen Zwängen, die du hast. Aus deinen negativen Gedanken, die du über dieses oder jenes hast. Ich hole dich da raus. Jetzt bist du soweit. Und ich finde das so schön, wie das da steht, als der Tempel wieder stand, da konnte man nicht unterscheiden, das laute Geweine und das laute Gelache. Und ich finde, so eine Neubekehrung ist ja auch so eine Mischung. Ne? Auf der einen Seite ist man traurig über seine Sünden und manche Leute haben laut geweint, wo ihnen klar wurde, wie lange sie Gott weggelaufen waren und wie lange sie Gott traurig gemacht haben. Wir können Gott traurig machen mit unserem Leben, ja. Und auf der anderen Seite die unglaubliche Freude, er hat mich wieder angenommen. Das finde ich unheimlich tröstlich. Und das ist eine Botschaft, die Gott jedem geben möchte, der gerade irgendwie in der Ecke ist oder so. Ich hole dich da wieder raus. Ich baue dich wieder auf. Und du wirst wieder Freude haben in meinem Leben. Ich bin jetzt nicht der Typ, der keine Probleme hat oder der keine in der Familie oder auch körperlich so mal im Rücken ein bisschen und dies und jenes. Ich kann also nicht sagen, hier, ich bin der Problemfreie. Aber was ich sagen kann, ich bin glücklich. Wir waren letztens auf einem christlichen Konzert, also auf einem evangelistischen Konzert in Flensburg, und da fragte mich einer, der mich schon lange nicht mehr gesehen hat, wie geht's dir? Ich sag, du, wir haben so dieses paar echte Probleme mit den Kindern im Augenblick, ja. Aber weißt du was, ich bin glücklich. Ich bin trotzdem glücklich. Ich lasse mir das Glück, das ich in meinem Herzen spüre, dass ich weiß, der Herr Jesus hat mich lieb, lasse ich mir nicht mehr klauen. Ich lasse mir das nicht mehr klauen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und dann gibt es mal einen Tag, wo man traurig ist. Ja, dann ist wieder ein Problem taucht da wieder auf. Mein Sohn da in Portugal, der ist nicht mit Jesus unterwegs. Und dann haben wir Kontakt so. Und dann geht's ihm nicht gut und so weiter. Na klar, belastet einen das als Eltern. Aber ich lasse mir davon meine Freude nicht rauben. Das kann mich kurz niederdrücken. Ja, klar, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich habe mich entschieden, das Glück, das er mir zugeordnet hat, auch in Anspruch zu nehmen. Und das ist mir wirklich die letzte Zeit echt klar geworden. Gott liebt uns wirklich. Das ist nicht nur so ein Seifenblasenversprechen. So, ja, ich liebe euch so, ja, lapidar. Das ist ja so ein ausverkauftes Wort geworden, wo nichts mehr hinter ist in der Welt. Seine Liebe bedeutet, ich habe Sehnsucht nach dir. Ich gehe gerne mit dir durch deinen Garten. Da hat der Hans-Peter Rohr ein tolles Beispiel genannt, das zitiere ich mal. Sagt er fährt Ski, als er noch lebte, ist er immer gerne Ski gefahren und war ja auch Skiführer und so weiter. Und er sagte, ich bin überall mit Jesus unterwegs. Ich fahre durch den Wald und freue mich am Schnee, freue mich an den Bergen, freue mich am blauen Himmel, freue mich über mein Auto, freue mich über meine Frau. Und wenn es Anfechtung gibt, freue ich mich trotzdem, weil Gott mich so gesegnet hat. Und dann sagte ein Kollege zu ihm, der war auch bekehrt, ich habe da echt ein Problem mit. Ich sage, wenn ich durch den Wald gehe und ich höre eine Motorsäge, dann muss ich unbedingt wissen, was für eine Marke das ist. Ist das eine Husqvarna oder ist das eine Stihl oder was weiß ich? Ich kann nicht anders. Ich muss da hin und gucken, mit was der arbeitet. Und wenn ich irgendwo im Wald einen Trecker fahren höre, dann muss ich da hin. Ich bin Förster vom Beruf. Ich muss wissen, was für ein Trecker das ist. Da sagt Hans-Peter Rohr zu ihm, weißt du was? Da gehst du ab jetzt mit Jesus dahin. Ey Jesus, was meinst du, was für eine Marke ist das? So, da gehen wir da beide hin. So, und ich habe letztens bei mir im Haus ein Pflaster gelegt. Ich hatte lauter Steine geschenkt gekriegt, in der Gemeinde lagen die da rum und dann habe ich den Boden abgezogen. Es war nicht gerade ganz einfach, das alles so ordentlich hinzukriegen. Und ich sage, Jesus, ich mache das jetzt mit dir. Und dann die ganze Zeit, das hat funktioniert. Hört sich dumm an, funktioniert. Es ging. Also das ist kein Automatismus so. Kann auch mal sein, dass einem das nicht so gelingt. Aber ich habe einfach gemerkt, da ist Kraft drin in dieser Lebenshaltung. Und vorhin, als ich hierher kam, ich war schon bis hinter Ratzeburg, hinter Mölln, alles war gut und plötzlich 4 Schlaftabletten vor mir. Ich sage, danke Herr, danke für diese Schlaftabletten. Ich übe jetzt Geduld. Ja, es war nicht ganz einfach. So. Und dann die Minuten, ich war wirklich gut in der Zeit, ne? Und die Minuten wurden immer weniger. 2 Minuten vor 10, da war ich gerade am Ortseingang. Und, ja, das muss ich jetzt. Aber Ich habe meine gute Laune nicht verloren. Nur das ist jetzt ein schwaches Beispiel. Ne? Es gibt auch Lebenssituationen, da ist es noch nicht so einfach. Ich möchte jetzt nicht im Iran sitzen, möchte auch nicht in der Ukraine sitzen. Oder in Nigeria, möchte ich nicht. Aber trotzdem gilt auch da das, was für alle Christen gilt. Und jetzt kommen wir zu dem Letzten. Das ist jetzt der Christ, der sich wieder fängt und der wieder aufgebaut wird vom Herrn. Und jetzt kommen wir zu dem Letzten. Im tausendjährigen Reich auf jeden Fall. Und was in der ewigen Herrlichkeit ist, da, wie gesagt, da versagt meine Erkenntnis zurzeit noch. Ist auch nicht schlimm. Da haben wir es mit einem perfekten Tempel zu tun. Mit einem Herrlichkeitstempel. Mit einem Tempel, wo alles, da stimmt alles. Und da gibt es auch keinen Streit in dem Tempel. Und der ist riesig, der ist wunderschön, der ist herrlich. Und das ist für mich ein Bild auf das, was auf uns zukommt. Das ist das, wie wir einmal sein werden. Noch sind wir nicht so. Wir dürfen Jesus mit jedem Tag ein bisschen ähnlicher werden. Auf jeden Fall. Aber es wird der Tag kommen, da sind wir wie er. Von unserer Reinheit. Und das ist die zweite Erkenntnis, die mir die letzte Zeit gekommen ist. Ich spreche mir gerne über das, was auch gerade aktuell, was ich aktuell erkannt habe. Abgesehen davon, dass ich nur über Dinge spreche, die ich auch selber vertreten kann. Und wenn ich sage, man sollte das und das in den Griff kriegen und ich kriege das selber nicht in den Griff, dann erwähne ich das auch. Aber das, was ich jetzt sage, das ist mir auch echt klar geworden. Dass Veränderung nicht immer so wie bei Paulus passiert. Ich stürze zu Boden, ich sehe ein helles Licht. Ich muss zu Ananias, der betet mit mir und ich bin ein neuer Mensch. Das ist toll, wenn das so ist. Bei meiner Bekehrung war das auch so. Gestern noch Rocker, mit allem drum und dran, Ehebrecher, dies und jenes. Und am nächsten Tag war ich ein Christ. Das passiert manchmal. Aber viele Dinge, die sind später auch in meinem Leben langsam gekommen. Ich habe über bestimmte Sünden langsam Sieg bekommen. Es wurde immer besser im Laufe der Zeit. Und einige Dinge, die waren einfach nicht so einfach. Und zum Beispiel hinterm Rücken reden oder über Politiker lästern oder irgendwelche sündigen Zwänge, die man hatte. Und da habe ich die letzte Zeit durch Gottes Gnade wirklich erkennen dürfen, Gott hat ganz viel Geduld mit uns. Er hatte mit mir ganz viel Geduld und er gebietet mir auch mit anderen ganz viel Geduld zu haben, die vielleicht mit irgendwas anderem Probleme haben. Und das ist auch ganz wichtig, wir lesen ja die Bibelstelle von dem Schalksknecht, dem selber ganz viel vergeben wird an Finanzen und selber ist er nicht in der Lage, jemanden, der ihm ganz wenig schuldet, das nachzusehen. Und das ist der, wenn wir uns als Christen, die wir Vergebung unserer Schuld haben und die Liebe Gottes erfahren haben, uns den Luxus leisten, diese Liebe nicht an denjenigen weiterzugeben, den wir vielleicht nicht so gerne mögen oder der uns vielleicht irgendwie mal genervt hat oder der Arbeitskollege, der uns ganz unsympathisch ist, sondern es ist schon wichtig, dass wir diese Liebe auch weitergeben. Und ich weiß, dass das Prozesse sind. Das passiert nicht von heute auf morgen. Vielleicht noch damit möchte ich schließen. Ich habe als Pastor, bin ich ja krachend gescheitert damals. Und dann habe ich mit Jugendarbeit anfangen dürfen in Meinen-Heigendorf. Und immer, wenn ich Leute aus meiner Ex-Gemeinde traf, dann habe ich immer noch so ein Gefühl gehabt, so, also für diejenigen, die Kassette oder das jetzt hören, ich verziehe jetzt mal mein Gesicht, so. So. Ich hatte da nicht die besten Gedanken. Und besonders zwei Brüder im Herrn, die hatte ich ganz doll auf dem Zettel, die mir sehr viel Unheil zugefügt haben. Aber ich habe auch anderen Unheil zugefügt, also ich war da in bester Gesellschaft eigentlich. Und im Laufe der Jahre wurde es immer besser. Da habe ich den einmal getroffen, konnte ich ihn das erste Mal in den Arm nehmen. Der andere, den habe ich wieder getroffen, da haben wir uns ausgesprochen. Der ist mittlerweile verstorben, aber wir haben uns ausgesprochen. Und der ist im Herrn gestorben. Und das größte Wunder, das ist jetzt ungefähr vor einem Dreivierteljahr passiert, derjenige, der mir am allermeisten Schaden zugefügt hat, wirklich mit Abstand, finanziell, gesellschaftlich, gemeindemäßig, da sagte meine Frau, willst du dich nicht mal bei dem melden? Und ich dann so, ja, irgendwann mal, nächste halbe Jahr. Ich weiß ja, dass das richtig ist und sollte man. Ich hatte den ja auch schon mal wieder getroffen und so, aber ich wollte den einfach auf Sicherheitsabstand halten. Und meine Frau sagte, dann ruf den mal an. Und dann war ich auf der Arbeit und muss den Vater von dem Jungen anrufen, den ich betreue. Und genau da drüben ist die Nummer von dem. Ich dachte, ich hätte den nicht mehr. Dann habe ich gedacht, ich schreibe dir mal kurz eine SMS. Ist das noch deine Nummer, lieber Bruder sowieso? Ich hatte das Handy noch gar nicht hingelegt, da klingelt das Telefon. Martin, schön, dass du dich meldest. Okay. So, und seitdem, wir treffen uns, wir haben dauernd Kontakt, ich habe den von Herzen lieb, der ist nichts mehr. Das ist wirklich alles weg. Ich kann das menschlich nicht erklären. Ich habe immer gesagt, mit dem würde ich nie wieder was zusammen machen. Das ist vorbei, ist alles weg. So, das macht Gott. Das ist Gottes Gnade. Und da bin ich so froh drüber, dass Gott auch Geduld hat. Es hat Jahre gedauert, bis ich so weit war. Jetzt mittlerweile, ja, 20 Jahre hat es gedauert, bis ich so weit war, dass ich ihm komplett vergeben konnte. Aber es ist passiert. Und deshalb weiß ich, Gott hat ganz viel Geduld mit uns. Und egal wie unser Tempel gerade aussieht, ne, oder ob er gerade ganz zerstört ist oder halb abgerissen oder renoviert werden muss, der Herr hat den richtigen Weg für jeden von uns. Und er hat Geduld und vor allen Dingen, er liebt uns über die Maßen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir. Du sagst in deinem Wort, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist der, der in uns wohnt. Aber du sagst auch, dass wir den Heiligen Geist betrügen können. Und du sagst, dass der Heilige Geist uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Und manchmal geben wir ihm wirklich Grund zum Seufzen. Und ich möchte dich bitten, dass wir diesen Tempel, den du uns gegeben hast, jetzt nicht nur unseren Körper, sondern uns selbst als ganze Person auch, dir immer wieder zur Verfügung stellen. Und wenn Reinigung dran ist oder Restauration dran ist, dann wollen wir dir das erlauben, dass du uns wirklich wieder aufbaust, Herr. Und da, wo Depressionen sind, möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir da rauskommen. Und da, wo Ängste sind, Zukunftsängste, Verlustängste, was auch immer für Ängste, möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns siegen lässt über diese Ängste. Da, wo Krankheitsnöte sind, da, wo auch vielleicht familiäre Schwierigkeiten sind oder Schwierigkeiten mit der Arbeitsstelle oder andere Dinge in der Verwandtschaft, bitten wir dich, dass du mit deiner helfenden Gnade da reinkommst und uns auch die Geduld gibst, Dinge zu ertragen, die wir im Augenblick nicht ändern können. Und die Dinge zu ändern, die du ändern möchtest, Herr. Amen. Gott segne euch.